letzte fortlaufende Predigt zum Lukas-Evangelium. Und ich wollte mich bedanken, dass ihr mir das Vorrecht gegeben habt, dass ich so ausführlich und so lange darüber predigen durfte. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber die ganze Zeit, wo ich in der Gemeinde bin, von Anfang an predige ich nur über Lukas. Das sind jetzt knapp 6 Jahre. Ich habe nie über was anderes gepredigt, außer mal ab und zu ganz kurz. Ansonsten immer nur Lukas. Welche Gemeinde steht das schon durch? 6 Jahre lang, ja. Also vielen Dank für eure Geduld. Und heute jetzt kommt die letzte Predigt zum letzten Abschnitt. Ich habe vor, noch eine Predigt zu schreiben, die nochmal die ganze Botschaft des ganzen Evangeliums zusammenfasst. Aber das ist jetzt erstmal der letzte Abschnitt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir wollen jetzt auf den Predigttext hören, Lukas Kapitel 24, 36 bis 53. Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor, und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen wird, auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen, Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem, ihr seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Was für ein Tag für die Jünger, dieser erste Tag der Woche nach der Kreuzigung, nach der Beerdigung Jesu. Chronologisch befinden wir uns am Anfang dieses Textes ja immer noch am Tag der Auferstehung Jesu. Die Frauen entdeckten zuerst das leere Grab, später zeigte sich Jesus den Emmaus-Jüngern und auch dem Simon Petrus. Und nun, als die Emmaus-Jünger gerade bei den Jüngern in Jerusalem ihren Bericht erstatten. Ja, wir lesen das am Anfang, als sie aber davon noch redeten. Da kommt Jesus selbst mitten unter sie. Und wir lesen es, sie können es immer noch nicht fassen. Stellen wir uns mal vor, jemand würde aus unserem Kreis sterben und dann kurze Zeit später wieder auferstehen. Uns würde es doch genauso gehen. Wenn wir davon hören würden, dass Reinhard meinetwegen gestorben ist und wieder auferstanden ist und Klaus hat ihn dann in der Stadt gesehen beim Einkaufen und Klaus würde zu uns kommen, hier rein, hey, ich habe Reinhard gesehen, wir würden alle sagen, nie im Leben. Aber dann kommt noch jemand, ich habe ihn auch gesehen und noch jemand, ich habe sogar mit ihm schon zusammen gegessen. Wir würden es immer noch nicht glauben. Selbst wenn Reinhard dann hier reinkommen würde, wir würden sagen, nee, das kann nicht sein, das ist eine Vision, das ist ein Geist, so wie den Jüngern das hier geht. Sie können es nicht glauben. Das ist doch unglaublich. Ja, da steht, sie glauben, das ist ein Geist. Aber Jesus spricht jetzt auf einmal zu ihnen. Und sie merken, und wir merken hier in diesem Text, dass da Glauben aufkeimt. Ja, da steht dann, sie können es immer noch nicht glauben, vor Freude. Das ist so, irgendwie, ja, sie fangen an, es zu erfassen. Und Jesus tut nun alles, damit sie es wirklich begreifen. Er tut alles, um ihren Glauben zu stärken. Er zeigt ihnen die Hände und die Füße, seine Wundmalen. Er lässt sich berühren, er isst sogar etwas mit ihnen. Damit es auch die Letzten begreifen, er ist tatsächlich leiblich auferstanden. Das ist keine Vision, kein Auferstehungsgefühl, was die Jünger hatten, so wie es eben heute auch wieder verkündet wird in den Kirchen, dass das nur so ein frisches Gefühl war, was die Jünger hatten. Jesus ist zwar tot, aber die Sache lebt weiter. Nein, er ist leiblich auferstanden. Jesus sagt, ich habe es euch doch vorher gesagt. Herr Jesus, wer konnte ahnen, dass du das wirklich so meinst? Auch die Jünger haben sich wahrscheinlich vorher irgend so was Geistliches gedacht. Aber die Jünger sollen es nicht nur erfassen, sie sollen nicht nur begreifen, dass jetzt wirklich Jesus leiblich vor ihnen steht, sondern sie sollen an den Auferstandenen glauben. Und dazu gehört noch mehr. Und darum fängt Jesus wiederum an, mit ihnen Bibelstunde zu halten. Wir hatten das ja schon in der letzten Predigt dazu. Und zum dritten Mal lesen wir in diesen Auferstehungsberichten diesen wiederkehrenden Refrain: Es muss alles erfüllt werden. Schon die Engel haben das zu den Frauen gesagt. Es muss doch so. Es musste doch so geschehen. Jesus hat es zu den Emmaus-Jüngern gesagt. Und jetzt wieder: Es muss alles erfüllt werden. Es muss erfüllt werden, was geschrieben steht und wie es euch gesagt wurde. Das gilt es zu verstehen. Das müssen die Jünger begreifen. An Jesus glauben bedeutet nicht nur, ihn lebendig gesehen zu haben, sondern zu erkennen, dass er die Schrift erfüllt hat, dass er Gottes Heilsplan erfüllt hat, dass er tatsächlich der Retter ist. Versteht ihr, Jesus ist nicht nur ein Wundermann, einer, der gestorben ist und wieder auferstanden ist, sondern Jesus ist der Schrifterfüller, Jesus ist der Retter. Jesus ist das Thema und der Inhalt der ganzen Schrift. Wir haben das letzte Mal gesehen. Die Opfer weisen auf ihn, die Feste, die ganze Geschichte des Volkes Israels, Typen, verschiedene Menschen in dieser Geschichte, die Ämter, König, Priester und Prophet, konkrete Prophetien, mit denen die ganze Bibel übersät ist, die Bünde, die Bündnisschlüsse. Und tatsächlich gibt es ja im Alten Testament auch schon Erscheinungen von Christus, ja, der Engel des Herrn. Und auch der Teil im Alten Testament, wo es um die Sünde des Volkes geht, um unsere Sündigkeit, weist uns auf Christus, macht deutlich, dass wir einen Retter brauchen. Alles hat mit ihm zu tun. Und Jesus legt den Jüngern nun wiederum diese Schrift aus. Er gibt ihnen die Sicht über das große Ganze. Hier steht, er eröffnet ihnen das Verständnis über Gottes Heilsplan. Er zeigt ihnen, dass aufgrund von Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit und vor allen Dingen aufgrund von seiner Liebe und Gnade und aufgrund unserer abgrundtiefen Sündigkeit es eben so geschehen musste. Der Kreuzestod war keine Katastrophe der Geschichte, kein Versehen, sondern die Erfüllung in Gottes Plan. Die Erfüllung von Gottes Plan. Nur so konnte Rettung kommen. Nur so konnte der Zorn Gottes über unsere Sünde besänftigt werden. Und der Beweis, dass es wirklich so ist, der Beweis, dass Christus wirklich die Schrift erfüllt ist, dass der Zorn wirklich gestillt ist, dass wir wirklich in ihm Erlösung haben, der Beweis dafür ist die leibliche Auferstehung von Jesus. Und darum ist die Auferstehung so wichtig. Die Auferstehung ist die Grundlage der Verkündigung in der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte sehen wir, wie dann die Gemeinde auf einmal entsteht und wächst. Und wir haben viele Predigten da drin. Und wir werden Stück für Stück das vom Reinhard hören, der predigt ja durch die Apostelgeschichte. Und immer wieder kommt dort eine Sache betont, nämlich die Auferstehung der Toten. Die Auferstehung von Christus. Das ist die Grundlage, das ist der Beweis dafür. Und darum betreibt Jesus hier so einen Aufwand mit seinen Jüngern. Er zeigt sich dem, er zeigt sich dem, er kommt hier, kommt, fasst mich an, lässt mich mal mit euch was essen. Und nicht nur an dem einen Auferstehungstag, sondern 40 Tage lang hat er sich ihnen gezeigt. Immer wieder hat er sie unterwiesen, hat ihnen die Schrift erklärt, hat gesagt, kommt, ihr habt doch noch was zu essen, kommt, wir machen nochmal dies und nochmal das. Begreift es. Es ist wirklich erfüllt, die Schrift. Und ich bin wirklich leiblich auferstanden. Und weil die Auferstehung der Beweis dafür ist, darum wird die Auferstehung auch so stark angegriffen, angezweifelt und von der Mehrheit geleugnet. Denn es ist so, wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann ist das der Beweis, dass er der Sohn Gottes ist und dass alles, was er gesagt und getan hat, wahr ist. Dann ist das der Beweis dafür, dass sein Leben nicht nur da und dort zufällige Ähnlichkeiten mit den Prophetien im Alten Testament hatte, also zufälligerweise in Bethlehem geboren worden, wo es auch diese Prophetie gibt, sondern dann ist es der Beweis dafür, dass sein Leben die Erfüllung des ganzen Alten Testaments ist. Also wenn ihr die Auferstehungsberichte lest, dann werdet ihr immer diese beiden Teile sehen. Einmal diese Betonung auf die leibliche Auferstehung und einmal die Betonung auf, es musste so geschehen, weil es erfüllt wurde. Ja, was für ein Tag und was für Tage, was für eine Zeit für die Jünger, diese 40 Tage, wo Jesus unter ihnen war. Erst der Schock der Kreuzigung, nun die leibliche Auferstehung. Aber diese Tage, dieses Glück, diese Freude, die die Jünger an diesen Tagen haben, es ist kein Happy End. Wir sind ja am Ende des Lukas-Evangeliums, es ist eben kein Happy End. Sie sind zwar happy, sie sind fröhlich und voller Freude, wir lesen das zweimal, aber es ist noch nicht das Ende. Nein, es ist erst der Anfang. Nicht das Ende, erst der Anfang, denn ihr seid dafür Zeugen. So könnten wir diesen letzten Abschnitt des Lukas-Evangeliums überschreiben. Nicht das Ende, erst der Anfang. Wir lesen hier nochmal Vers 46. Und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Soweit hat es Jesus schon den Emmaus-Jüngern gesagt. Jetzt kommt noch ein weiterer Punkt dazu. Vers 47. Und dass gepredigt wird, in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem, ihr seid dafür Zeugen. Jesu Tod und Auferstehung war erst der Anfang. Er hat damit die Verheißung erfüllt, weil er für unsere Schuld die Strafe auf sich genommen hat. Aber nun muss diese Botschaft von Jerusalem ausgehend in alle Welt verkündet werden. Jetzt geht es erst richtig los. Und warum muss die Botschaft verkündet werden? Warum ist das so wichtig? Erstens, weil es so verheißen ist. Wir werden da noch einige Verse hören. Ich könnte da auch euch wieder seitenweise Prophetien aus dem Alten Testament geben, wo das steht, dass alle Völker dieses Wort hören sollen und gerettet werden sollen. Und der andere Grund ist, weil es der von Gott vorgesehene Weg ist, dass Menschen durch das Werk Jesu gerettet werden, indem sie daran glauben. Der Glaube ist der Kanal, der Glaube ist das Mittel, durch das dem Gläubigen die Gerechtigkeit Christi, sein stellvertretender Opfertod, angerechnet wird. Der Glaube ist der Kanal, auf dem wir das bekommen, was Christus am Kreuz für uns errungen hat. Wir haben das auch schon behandelt im biblischen Bekenntnisunterricht im Heidelberger Katechismus, Frage 60. Das ist wunderbar zusammengefasst und ich lese uns das jetzt nochmal vor. Wie bist du gerecht vor Gott, wird dort gefragt. Allein durch wahren Glauben an Jesus Christus. Zwar klagt mich mein Gewissen an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines je gehalten habe, noch immer zu allem Bösen geneigt bin. Gott aber schenkt mir ganz ohne meinen Verdienst, aus lauter Gnade, die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi. Er rechnet sie mir an, das ist das Besondere. Er rechnet mir das an, was Christus für mich errungen hat. Er rechnet es mir an, als hätte ich nie eine Sünde begangen, noch gehabt und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat, wenn ich diese Wohltat mit gläubigem Herzen annehme. Wie kommt der Glaube zu uns? Wie können wir glauben? Ganz einfach, wir müssen die Botschaft des Evangeliums hören, damit wir an sie glauben können. Darum sagt Jesus, es muss verkündigt werden, diese Botschaft in alle Welt. Und Paulus fasst es folgendermaßen zusammen im Römer Kapitel 10, Abvers 14. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Jesus sendet seine Jünger aus. Er sendet die Jünger aus, um Jünger zu machen in der ganzen Welt. Um Menschen in die Nachfolge Jesu zu rufen. Sie sollen Juden und Heiden die Botschaft der Rettung verkünden. Er beruft sie zu diesem Werk, weil sie Zeugen sind. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Nicht der Anfang, erst das Ende, denn ihr seid dafür Zeugen. Das ist heute unser Thema. Wir wollen uns jetzt nacheinander ansehen, die Botschaft der Zeugen, die Adressaten der Zeugen, also wem sollen sie das Zeugnis geben, die Befähigung der Zeugen und den Herrn der Zeugen. Und die Punkte sind nicht so lang, keine Angst, also es wird jetzt keine Monsterpredigt. Also wir wollen diese Punkte durchgehen. Das erste, die Botschaft der Zeugen. Die Jünger sollen nun das Ergebnis der Erfüllung des Heilsplanes Gottes verkündigen. Nämlich Buße und Vergebung der Sünden. Und sie sollen es verkündigen im Namen Jesu. Was bedeutet das? Sie sollen es verkünden auf der Grundlage dessen, wer Jesus ist, nämlich der Herr, der Messias, der Sohn Gottes, und auf der Grundlage dessen, was er getan hat, seinen Opfertod und Auferstehung. Auf dieser Grundlage, also im Namen Jesu, gibt es Vergebung der Sünden und Gemeinschaft mit Gott. Und das bedeutet ewiges Leben. Die Buße, wahre Buße, führt zur Gemeinschaft mit Gott. Denn Buße bedeutet Umkehr. Wir hatten das heute schon im Bekenntnisunterricht auch, das Thema Buße. Gemeint ist eine innere Umkehr, eine komplette Änderung der Gesinnung, eine Änderung des Denkens, und zwar über sich selbst und über Gott. Über mich selbst, dass ich meine eigene Sündhaftigkeit erkenne, dass ich merke, dass ich ein Problem habe, dass ich nicht so lebe, wie es eigentlich sein sollte, sondern dass ich unter dem Zorn Gottes stehe, dass es falsch ist, was ich tue. Und auch eine Änderung des Denkens über Gott, dass ich ihn wirklich als meinen Herrn, als meinen Schöpfer erkenne, der ein Anrecht auf mich hat, der Rechenschaft von mir fordert und der es ist, der mich durch seinen Sohn rettet. Buße bedeutet, zu Gott umzukehren, ganz auf ihn zu vertrauen, an ihn zu glauben und ihm nachzufolgen. Und die Vergebung der Sünden, das ist der andere Teil, der hier verkündet wird, bedeutet, dass unsere ganze Schuld, alles, womit wir den Zorn Gottes erregen, alles, was uns von Gott trennt, warum wir gar nicht zu ihm umkehren können, warum wir ihn gar nicht erkennen können, dass das alles von uns weggenommen wird. Und dass wir die Gerechtigkeit bekommen, welche Christus für uns errungen hat. Weil Christus ohne jede Sünde war, weil er Gott war und zugleich Mensch, konnte er unsere Sünden auf sich nehmen und dafür bezahlen. Und Gott drückt eben kein Auge zu, das ist ganz wichtig für uns zu wissen. Er sagt nicht in Bezug auf unsere Sünden, na gut, schwamm drüber, reden wir nicht mehr von, ihr dürft jetzt doch alle zu mir kommen, sondern weil Christus das Gericht für unsere Sünden auf sich nahm, erlangen wir Vergebung. Mit anderen Worten, die Zeugen, die Jesus hier aussendet, sollen Buße und Vergebung im Namen Jesu verkünden, weil Jesus die Verheißung Gottes, seinen Heilsplan erfüllt hat. Und weil diese Erfüllung durch ihn völlig erwiesen ist, in seiner Auferstehung. Und genauso beginnt Lukas sein Evangelium. Darum habe ich heute nochmal die ersten vier Verse lesen lassen. Da steht im ersten Vers, nachdem es viele unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind. Schreibe ich jetzt nochmal ganz sauber dieses, auch nochmal dieses Evangelium auf. Die Tatsachen, die sich unter uns völlig erwiesen haben, man könnte es noch konkreter übersetzen, die sich unter uns erfüllt haben. Lukas beginnt so sein Evangelium, er sagt, was ich dir jetzt aufschreibe, das sind nicht irgendwelche Ereignisse, die sich eben so abgespielt haben, sondern das sind alles Erfüllungen. Und deshalb können wir daran glauben, können auf Gott vertrauen, weil wir darin seine Treue und Liebe sehen. Lukas schreibt sein Evangelium dem Theophilus und uns allen, um uns Gewissheit im Glauben zu geben. Ich schreibe euch das jetzt nochmal ganz genau auf, wenn ihr euch an die erste Predigt erinnert, so habe ich das damals gesagt. Präzise, von Augenzeugen geschrieben. Damit ihr seht, das sind die Erfüllungen, die sich hier zugetragen haben und dass ihr wirklich fest daran glauben könnt. Darauf ist Verlass. Und genau da kommt jetzt die Zuspitzung am Ende seines Evangeliums hin. Schaut mal, sagt Jesus, es musste so geschehen, weil es die Erfüllung ist. Dadurch werdet ihr gerettet. Und darum können wir auf Gott vertrauen, weil er sein Wort hält. Das ist die Ermutigung dieses Evangeliums an uns. Glaubt an Gott, denn er ist treu. Er hat sein Wort erfüllt in seinem Sohn. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, die Adressaten der Zeugen. Zu wem sollen sie denn gehen? Jesus sagt, dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem. Also die Botschaft des Evangeliums gilt allen. Sie geht von Jerusalem aus, ja, aber sie soll in die ganze Welt gehen. Und das ist euch vielleicht nicht so aufgefallen in den einzelnen Predigten über das Lukas-Evangelium, aber es ist ein ganz großer Schwerpunkt im Lukas-Evangelium, dass uns das schon ja, in diesem Evangelium, schon bevor die Boten in die ganze Welt aussperren, deutlich macht, dass es wirklich allen gilt. Das Evangelium geht los mit Elisabeth und Zacharias, zwei fromme Juden, die auf die Erlösung warteten. Ihnen gilt dieses Wort. Aber nicht nur diesen frommen Juden, die darauf warteten, sondern auch den Ausgestoßenen. Da haben wir die Zöllner und die Prostituierten, zu denen Jesus gegangen ist. Aber dann kommt im Evangelium auch schon die Heiden vor. Zum Beispiel Theophilus, dem das ganze Evangelium gewidmet ist. Ein Grieche. Oder der Hauptmann von Kapernaum, über den Jesus sich wundert, dass er wirklich diesen Glauben an ihn hat. Oder der Hauptmann am Kreuz, der erkennt, ja, das ist wirklich der Sohn Gottes. Wir haben Arme in dem Evangelium, die damit erreicht werden. Die armen Hirten ganz am Anfang. Ja, das war so die Unterschicht der Gesellschaft oder das Gleichnis vom armen Lazarus. Jesus geht aber auch zu den Reichen. Der reiche Jüngling, die Zöllner, die so reich waren. Oder auch die reichen Frauen, die Jesus mit ihrer Habe dienten. Also das ganze Evangelium von Lukas, da kommen die verschiedensten Schichten aus der Gesellschaft irgendwie vor. Und es wird deutlich, Jesus kommt zu ihnen an. Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene, Juden und Heiden. Wir können es zusammenfassen, die Botschaft des Evangeliums gilt Sündern aus allen Schichten, Ländern und Sprachen. Sie gilt den Verlorenen. Und so lässt sich ja das ganze Evangelium zusammenfassen in dem Vers, Lukas Kapitel 19, Vers 10, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Genauso wie es schon immer Gottes Plan war, durch das Sterben und Auferstehen seines Sohnes Rettung zu bringen, so war es auch schon immer sein Plan, durch die Botschaft davon Menschen aus allen Völkern zu retten. Und auch das wurde im Alten Testament immer verheißen, von Anfang an. Und ich lese jetzt nur ganz wenige Verse dazu nochmal vor. Der erste Bundesschluss mit Abraham, da wo Gott Abraham begegnet. Ich will segnen, die dich segnen, sagt er, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wisst ihr, was vor diesen Versen passiert ist? Im ersten Mose, davor ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Und die Geschichte vom Turmbau zu Babel wird eingeleitet mit einer Völkertafel. Da werden also unheimlich viele Nachfahren von den Nachkommen kommen vom Noah aufgezählt. Und es wird so deutlich, ja, da kommen 70 Völker gehen davon aus. Und diese 70 Völker sind beim Turmbau zu Babel noch ein Volk mit einer Sprache. Und ihr kennt die Geschichte, Gott richtet sie, sie bekommen viele Sprachen, sie verteilen sich, verstreuen sich in die ganze Welt. Und Das Ende dieser ganzen Geschichte, dieser ersten 11 Kapitel der Bibel ist was? Die Menschen sind von Gott weggegangen in die Welt, verstreut in der Welt, ohne Gott. Und jetzt wählt sich Gott Abraham aus. Gleich im nächsten Kapitel geht das los, diese Geschichte. Nicht nur, um Abraham auszuwählen, um seine Familie, sondern das Erste, was er ihm sagt, ist folgendes: Ich musste zwar diese Welt richten und diese Menschen richten, sie sind verstreut, sie sind weg von mir, sind getrennt von mir. Aber mit dir beginne ich jetzt eine Geschichte, die am Ende so auslaufen wird, dass ich all diese Völker wieder zurückholen werde zu mir. Sie sollen gesegnet werden. Das bedeutet das. Also von Anfang an war das Gottes Plan. Und da lesen wir im Jesaja über den Messias: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten, also die Kinder vom Abraham, und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Oder Psalm 22, es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren, alle aller Welt enden und vor ihm anbeten, alle Geschlechter der Heiden. Und genauso hat es dann der alte Simeon bekannt, als er das Jesus-Baby, als Jesus endlich kam, er hielt das Baby im Tempel in den Armen, da sagte er, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israels. Die Frage ist, wenn das die Aufgabe ist, wenn das die Adressaten sind, die ganze Welt, die Welt, die weg ist von Gott, die getrennt ist von Gott, die irgendwelche Götzen anbeten, ja, wie sollen diese paar Jünger, die noch nicht mal an Jesus glauben konnten, obwohl er vor ihnen stand leiblich, wie sollen diese Jünger das schaffen? Damit kommen wir zum dritten Punkt, die Befähigung der Zeugen. Jesus sagt ihn hier im Vers 49, und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Jesus spricht hier von der Ausgießung des Heiligen Geistes. Es ist schön, dass heute auch der Monatsspruch, unser Lernvers, genau darüber geht. Also lernt den, ja. Darum geht's. Gott hat seinen Geist verheißen. Und das ist die Bundesverheißung, damit wir mit ihm wirklich vereinigt sind. Diesen festen Bundesschluss haben, der uns miteinander für alle Ewigkeiten verbindet. Jesus spricht hier vom Heiligen Geist, er erwähnt ihn hier nicht wörtlich, aber Lukas hat in seinem zweiten Teil in der Apostelgeschichte dann das wörtlich gesagt, da steht aber, ihr werdet die Kraft von oben, des Heiligen Geistes empfangen. Lukas 1, Vers 8. Also in dieser Gabe des Heiligen Geistes wird die uralte Bundesverheißung ihrer Erfüllung finden, ich werde euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Denn durch den Geist Gottes werden die Jünger mit Gott fest und für immer verbunden sein. Ich möchte dazu eine Stelle lesen. Es gibt natürlich auch da ganz viele Stellen im Alten Testament. Ich lese eine der Hauptstellen, Hesekiel 36, 27 und 28. Ja, ich will meinen Geist in euer Innerstes legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt, in meinen Rechtsbestimmungen befolgt und tut, und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Ja, ich werde euch meinen Geist geben und dann werden wir diese Gemeinschaft haben. Was wird der Heilige Geist bewirken? Warum ist der Heilige Geist diese Kraft, die die Jünger befähigt, das Evangelium in aller Welt auszuteilen, in aller Welt zu verkünden? Da könnten wir jetzt natürlich viel und lange dazu sprechen, aber ich fasse es wirklich ganz kurz noch zusammen. Im Evangelium sehen wir schon, was dieser Geist, diese Kraft bewirkt. Das Wort, was dort steht, heißt Dynamis. Und wenn Jesus bösen Geistern gebietet, dann steht dort, er macht es in dieser Kraft. Und als Jesus seine Jünger schon einmal ausgesendet hat, hat er sie mit dieser Kraft für eine kurze Zeit ausgestattet. Er gab ihnen Kraft, Dynamis und Autorität, damit sie was machen? Das Evangelium verkünden, das Reich Gottes verkünden und die bösen Geister austreiben. Und genau dazu befähigt nun der Geist diese Jünger aber dauerhaft. Ja, da steht, sie sollen werden mit dieser Kraft angezogen werden, wörtlich. Sie werden dauerhaft mit ihr verbunden sein, das heißt, sie werden dem Bösen widerstehen können. Sie werden nicht selbst wieder zurückgezogen werden in die böse Welt, sondern sie bleiben treu bei Gott. Und sie werden die Fähigkeit besitzen, das Wort Gottes dabei zu verkünden. Und damit kommen wir zum vierten Punkt, der Herr der Zeugen. Ja, woher sollen sie diese Kraft bekommen? Wer wird sie ihnen geben? Es wird der Herr sein, Jesus selbst. Die Gabe des Heiligen Geistes, Jesus sagt es hier, ist die Verheißung des Vaters. Aber, interessanterweise, es ist Jesus, der diesen Geist herabsenden wird. Also, ja, wir glauben an einen dreieinigen Gott und es ist natürlich auch Gott, der Vater, der den Geist gibt. Aber Jesus betont hier eben, dass er es ist, der diesen Geist herabsenden wird. Und hier wird seine Autorität und Stellung nochmals unterstrichen. Er ist der Herr der Mission. Er ist der Herr der Gemeinde. Er ist der Herr jedes einzelnen geisterfüllten Christen. Und der Geist in den Christen legt es jetzt nicht darauf an, sich selbst zu verherrlichen, dass der Heilige Geist im Mittelpunkt steht, sondern der Geist hat diese eine Aufgabe, nämlich auf den Herrn hinzuweisen. Jesus sendet uns den Geist und der Geist wiederum richtet uns aus auf Gott und macht uns fähig, Zeugnis zu geben, damit auch andere nicht auf uns gucken, wie toll wir sind, sondern auch auf Christus gucken, was er getan hat. Und damit Jesus den Heiligen Geist herabsenden konnte, musste er vorher zu seinem Vater gehen. Wir lesen hier Vers 50, er führte sie aber hinaus nach Bethanien, hob die Hände auf und segnete sie, und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf den Himmel. Die Himmelfahrt hat die Jünger mit Freude erfüllt, lesen wir danach. Sie gingen mit Freude dann von diesem Berg hinunter und beteten den Tempel an. Warum eigentlich? Gerade war doch Jesus wieder bei ihnen. Ja, sie hatten ihn so schmerzlich vermisst, er war tot. Jetzt war er endlich wieder bei ihnen. Und nun ist er schon wieder gegangen. Die Jünger waren mit Freude erfüllt, weil sie wussten, dass der Segen, den Jesus ihnen hier gespendet hat, dass dieser Segen definitiv wirksam wird, weil Jesus selbst zur Rechten des Vaters sitzen wird. Das bedeutet, dass er sie von höchster Stelle aus führen und zurüsten wird. Weil Jesus zum Vater zurückgekehrt ist, wird er an allen Orten, bei allen seinen Jüngern gleichzeitig sein, durch seinen Geist, den er geben wird. Weil Jesus zum Vater zurückgekehrt ist, übt er die Herrschaft aus, nicht nur über seine Jünger, sondern über die ganze Welt. Und wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, die Jünger werden definitiv erfolgreiche Zeugen sein. Sie stehen unter dem Schutz Jesu, sie sind erfüllt mit seinem Geist und sie gehen in eine Welt, um von ihm zu zeugen, die unter seiner Herrschaft steht. Sie sind zwar feindlich gesinnt, aber sie steht unter seiner Herrschaft. Und in der Apostelgeschichte können wir dann Stück für Stück sehen, wie sich das erfüllt hat. In der ganzen restlichen Bibel können wir sehen, dass sich das erfüllt hat. Und wisst ihr was? Wir können es in unserem eigenen Leben sehen, dass sich das erfüllt hat. Wir sind Teil dieser Erfüllung. Und damit komme ich zum Schluss dieser Predigt, zum Schluss des letzten Abschnitts über das Lukas-Evangeliums. Und ich ende mit einem Auftrag an uns in diesem letzten Abschnitt. Auch der ist nicht einfach nur geschrieben, damit wir darüber informiert werden, was war damals los, sondern auch in diesem Abschnitt steht eine ganz wichtige Ermahnung, ein Auftrag an uns, nämlich auch, dass wir Zeugen sind. Der letzte Auftrag von Jesus hier in diesem Evangelium an uns lautet: Auch ihr seid meine Zeugen. Die ersten Zeugen, zu denen Jesus damals sprach, das waren die Augenzeugen. Und weil sie Augenzeugen waren, hatten sie eine ganz besondere Aufgabe. Sie hatten Anteil an der Entstehung des Neuen Testaments. Sei es, dass sie selbst das geschrieben haben, sei es, dass sie Augenzeugen waren, die den Schreibern Bericht gegeben hatten. Zum Beispiel Lukas war hier kein Augenzeuge. Er war ein Apostelschüler, ein Schüler, ein Mitarbeiter von Paulus. Und als er dann mit Paulus in Caesarea war, Paulus war gefangen, Lukas blieb bei ihm 2 Jahre lang. In dieser Zeit, aber auch in anderen Möglichkeiten, nutzte er diese Gelegenheit, um die Augenzeugen zu interviewen. Das schreibt er ja am Anfang seines Evangeliums, wie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Gottes gewesen sind. Lukas 2. Also ich schreibe euch jetzt das nochmal genau auf, wie es mir die Augenzeugen berichtet haben. Und darum haben wir im Lukas-Evangelium so viele Berichte, die wir in den anderen Evangelien nicht finden. Ja? Da geht es mit Zacharias und Elisabeth los, mit den Hirten und all diese Details. Woher weiß der Lukas das? Ja, der hat die Zeit dort genutzt und hat die dort alle besucht, die lebten ja noch. Also diese ersten Zeugen, das waren die Augenzeugen, das waren ganz besondere Zeugen. Sie waren an der Entstehung des Neuen Testaments beteiligt, aber es waren noch mehr, was sie auszeichnete. Sie wurden in der Schrift unterwiesen. Ja, Jesus hat es selbst getan. Sie wurden mit der Kraft aus der Höhe, mit dem Heiligen Geist ausgestattet. Sie erkannten von Herzen, wer Jesus ist und was er getan hat. Dass sein Werk die Erfüllung des Heilsplans Gottes war. Ja, sie selbst wurden nicht nur Zeugen davon, sondern sie wurden ein Teil dieser Erfüllung der Verheißung. Denn sie begannen das Evangelium ausgehend von Jerusalem zu verkünden, wie es verheißen war. Das ist das Interessante. Sie gehören jetzt mit dazu zur Erfüllung der Verheißung. Nun, warum gilt dieser Zeugenaufruf auch noch heute, obwohl wir nicht Augenzeugen der Kreuzigung und Auferstehung sind, obwohl wir nicht persönlich den Auftrag erhalten haben? Ja, warum eigentlich? Ich kann es euch sagen, weil wir jetzt auch, spätestens jetzt, das ganze Evangelium ausführlich gehört haben, in ungefähr 100 Predigten über dieses Lukas-Evangelium. Und wer nicht alle gehört hat, wer später dazu gekommen ist, der kann die nochmal nachhören oder wartet auf die Zusammenfassungspredigt. Wir durften Stück für Stück sehen und verstehen, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist, der in die Welt gekommen ist, um die Schrift zu erfüllen. Gott hat in diesem Wort zu uns gesprochen. Und er hat uns dadurch zu Zeugen gemacht. Nicht mit Augen, aber mit Ohren. Wir sind Ohrenzeugen. Und noch mehr. Weil wir sein Evangelium gehört und geglaubt haben, welches uns die Augenzeugen aufgeschrieben und verkündet haben, sind nun wir selbst auch ein Teil der Erfüllung geworden. Wir gehören zu denen, die Buße tun durften und deren Sünden vergeben sind, so wie es Gott schon seit dem ersten Bundesschluss mit Abraham verheißen hat. So wie es Jesus hier seinen Jüngern verheißen hat. Ja, seht ihr das? Wir sind Teil dieser Erfüllung. Wir selbst sind der Beweis dafür, dass es stimmt. Aber auch das ist noch nicht alles. Auch wir haben die Kraft aus der Höhe bekommen, der Heilige Geist, der uns befähigt, trotz aller Widerstände das Evangelium weiterzugeben, indem wir es ausleben und indem wir es auch in Worten weitergeben. Und darum gilt uns auch der Auftrag Jesu: Ihr seid meine Zeugen. Unsere Rettung ist eben auch nicht das Ende in unserem Glaubensleben, sondern erst der Anfang. Nicht das Ende, erst der Anfang. Jetzt haben wir diesen Auftrag, das Evangelium, was uns rettet und was wir geglaubt haben, auszuleben. Dafür Zeugen zu sein. Sei es in unseren persönlichen Kontakten, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, sei es, dass wir dieses Jahr unseren Büchertisch vielleicht ein bisschen näher machen und Leute ansprechen wollen, oder dass wir Missionswerke, Missionare unterstützen. Diese Woche übrigens kommt Robert Gönner auch wieder die Gelegenheit, diesen Auftrag auszuleben. Sei es, dass wir einfach Leute zum Gottesdienst einladen oder zu uns nach Hause einladen, Gastfreundschaft üben und diese Liebe Jesu weitergeben. Das Evangelium, das will Jesus uns deutlich machen, das hat einen Einfluss auf unser ganzes Leben. Ja, wir haben diesen Auftrag, dieses Evangelium wirklich in allen Bereichen unseres Lebens auszuleben und dadurch Zeugen zu sein. Lukas hat dieses Evangelium inspiriert durch den Heiligen Geist und durch die Zeugnisse der Augenzeugen geschrieben, damit wir völlige Gewissheit bekommen, dass sich in Christus der Heilsplan Gottes erfüllt hat. Damit wir voller Hoffnung glauben können, dass Christus gekommen ist, um uns Verlorene zu retten. Und diese Rettung ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Wir dürfen, ja, wir sollen nun unsererseits diese Botschaft weitergeben. Und das nicht unter Zwang, so dass wir jetzt eben diesen Druck spüren, aber jetzt müssen wir aber irgendwie auch Zeugen sein, sondern in Anbetung und in großer Freude. Und wie können wir das? Wie können wir das tun in Anbetung und in Freude? Und das können wir nur, wenn wir auf Christus schauen. Wenn wir sehen, er ist unser Herr. Er hat das für uns getan. Und er sitzt jetzt zur Rechten Gottes und er will uns zu diesem Werk segnen. Er will uns zu diesem Werk befähigen. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wir dürfen dich so anreden, weil du uns durch deinen Sohn, durch sein Opfer und seine Auferstehung tatsächlich zu deinen Kindern gemacht hast. Danke, dass wir Buße tun durften. Danke, dass du uns unsere Schuld vergibst. Danke, dass du uns in deinen Dienst rufst. Und wir wollen dich dafür loben und preisen, so wie es die ersten Jünger taten. Schenke, dass unser ganzes Leben zur Anbetung wird und zum Lobpreis, indem wir je länger, je mehr treue Zeugen für dieses herrliche Evangelium werden. Wir bitten dich aber auch für die, die dieses Evangelium noch nicht verstehen und ergreifen können. Bitte sprich du zu ihnen durch dein Wort, auch durch unser Zeugnis, und schenke ihnen Erkenntnis durch deinen Geist nach deiner Verheißung. Und auch darin wollen wir auf dich vertrauen, weil du ein Gott bist, der sein Wort erfüllt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.